Nachdem ich meine Mappe abgegeben hatte, stellte ich mich zu den anderen Möchtegern-Studenten. Zigaretten wurden herumgereicht. Zum ersten Mal sah ich zu, wie ein Joint gebastelt wird.
»Das erste Mal?« fragte mich ein Lockenkopf. Er meinte nicht den Joint, sondern die Mappe.
»Beim ersten Mal wird man sowieso abgelehnt«, wusste meine Nachbarin. »Die Profs haben alle Kunstschulen und geben Mappenvorbereitungsunterricht. Wenn du das nicht mindestens ein halbes Jahr gemacht hast, hast du keine Chance«, erklärte der Lockenkopf. »Ist halt so.«
Ich sollte nicht hier stehen und warten, dachte ich. Eigentlich war mir Kommunikationsdesign egal. Ich wollte bloß nicht aufhören zu zeichnen. Bleistift, Tusche, Aquarell, das hielt mich am Leben. Freunde oder Freundinnen hatte ich nicht im Dorf. Dieser Studiengang war die einzige Berufswahl, mit der meine Eltern einverstanden waren. Ich fühlte mich also unter den zukünftigen Grafikern wie eine Hochstaplerin. Ich wusste damals noch nicht, dass alle hier missverstandene Künstler waren. Der Joint kam an mir vorbei, ich zog und behielt den Rauch im Mund. Das machte man so. Die Frau mit dem Schal meinte, 3000 Bewerber dieses Jahr und 30 Plätze, das sagt doch alles, oder? Mir wurde unangenehm schwerelos im Kopf und ich machte mich auf den Weg zur Tram. Damals waren die Trambahnen die Blutbahnen der Stadt. In 40 Minuten war ich fast am Eingang zu dem Haus, in dem ich ein möbliertes Zimmer gemietet hatte. Berliner sagen, ihre Stadt war früher berlinerischer. Hamburger behaupten das Gleiche von Hamburg. Bei München bin ich mir nicht sicher. Für mich als junge Frau aus einem fränkischen Dorf war München vor allen Dingen bayerischer. In meiner Straße, die ich nur in Notfällen verließ, sprachen alle entweder unverständliches Oberbayerisch oder Münchnerisch, eine lauwarme Version des gleichen Dialekts, die Ähnlichkeiten zu Deutsch hatte. Meine Straße war die Fraunhoferstraße. Hier war alles zu finden, was ich zum Leben brauchte. Meiner Wohnung gegenüber zum Beispiel war das Postamt. Wenn ich Geld brauchte, ging ich dorthin, füllte einen Vordruck aus, stellte mich in die Schlange und wartete. Ein leibhaftiger Beamter prüfte, ob ich alles leserlich ausgefüllt hatte. Manchmal schickte er mich zurück und ich musste mich mit einem neuen Entwurf nochmal anstellen. Dann zählte er mir 50 Mark in die Schublade, die unter seinem Fenster hin und her fuhr, als wäre das Geld aus seiner Brieftasche. Am Tag, als ich meine Mappe an der Fachhochschule abgegeben hatte, beschloss ich, zur Feier des Tages zum ersten Mal die Wirtschaft zu besuchen, die das Erdgeschoss meines Hauses füllte. Es war Mittag und alle Plätze waren besetzt. Alle redeten gleichzeitig, in Bayerisch und in Laut. Der Raum war so voller Rauch, dass man das entfernte Ende nicht sehen konnte. Auf einer Tafel waren die Tagesgerichte angeschrieben. Ich war schon wieder auf der Flucht, als mir eine Bedienung ihren Ausschnitt unter die Augen schob. »Magst du dich an den Personaltisch setzen, Kleine?« sagte sie, schob mich Richtung Theke und drückte mich auf einen Stuhl. Dann verschwand sie in der Küche. Ich zog meine Jacke aus und hängte sie über den Stuhl. Damit niemand meine Ratlosigkeit bemerkte, begann ich die Schiefertafel zu studieren. Orpatzdar, Bruckbam, Händel, Fleischpflanzerl, Schwammerlsuppe, Schuchsen, Kronfleisch. Nichts davon war mir ein Begriff. Die Bedienung kam aus der Küche und warf eine Speisekarte auf meinen Tisch. »Was magst trinken?« sagte sie. »Ein Wasser«, rief ich ihr hinterher, während sich schon 5 Teller durch die Menschenmenge balancierte. Auf dem Rückweg kam sie an mir vorbeigerannt, lächelte mich an, 2 Grübchen erschienen. Schon verschwand sie in der Küche. Bei ihrem nächsten Besuch stellte sie mir ein Bier vor die Nase. »Ich wollte eigentlich ein Wasser«, sagte ich. »Das hat dir ein Verehrer spendiert«, antwortete sie und war weg. Also nippte ich an dem Bier und begann wieder das Studium der Karte. Fleisch und Suppe waren die einzigen deutschen Wörter, aber was Pflanzerl oder Schwammerl bedeutete, blieb mir schleierhaft, auch nach dem 100. Mal lesen. Ich hielt nach dem heimlichen Verehrer Ausschau. Mindestens 4 Männer musterten mich. Einer prostete mir mit seinem Bier zu. Ich wiederholte die Geste. Das muss er wohl sein. Schiebermütze, graue Wolljacke, kugelrunder Bierbauch. Mein Verehrer. Die Bedienung baute sich vor mir auf und fragte, was magst du denn haben? Ich hatte keine Antwort. Bist Studentin, oder? Ich nickte. Nimmst dein Gröstl. Das kostet nur 3 Mark. Ich nickte wieder. Mein Verehrer setzte sich ungefragt zu mir an den Tisch.
Wie heißt du denn, schöne Blume?
Säuselte er und zeigte beim Lächeln sein gelbes Gebiss. Ein Schneidezahn fehlte. Bevor ich antworten konnte, hatte die Bedienung ihn rücklings am Schlawittchen gepackt und zerrte seine 100 Kilo durch die Wirtschaft zurück auf seinen Platz.
Ja, so haben wir nicht gewettet. Personaltisch, du Weiberer. Du hast da nichts zum Suchen, verkündete sie laut.
Das Wirtshaus lachte. Hinter ihrem Rücken schlich sich der Ausgelachte zurück, nahm sein Bier mit, das noch auf meinem Tisch stand, und trollte sich wieder an seinen Tisch.
»War das mein Verehrer?«, fragte ich, als meine Retterin mein Essen servierte. »Das? Auf keinen Fall, das ist der Hubert, Bierfahrer. Die 6 Halbe, die er beim Ausfahren trinkt, die reichen dem nicht. Von dem hältst du dich fern. Das ist ein besoffenes Wagscheidel, du.
Du hältst dich einfach an mich, Madel. Ich bin die Marie.«
»Ich bin die Sophia«, sagte ich, »doch meine Marie war schon wieder unterwegs.« Nachdem ich meine 3 Mark gezahlt hatte und mein Trinkgeld abgelehnt wurde, kletterte ich in den 3. Stock, vorbei an meiner Vermieterin in mein Zimmer, warf mich auf das Bett und schlief sofort ein. Es kam wie befürchtet. Meine Mappe wurde abgelehnt. Mein Wunsch, mit Zeichnen oder etwas, das Zeichnen entsprach, das Leben zu bestreiten, wurde abgelehnt. Ich wurde abgelehnt. Ich meldete mich auf einer der Kunstschulen an, die Lockenkopf erwähnt hatte. 200 Mark im Monat. Mit den 200 Mark Miete alles Geld, mit dem mich meine Eltern unterstützten. Ich benötigte Arbeit. Fündig wurde ich in der Fraunhofer Straße, die eben wirklich alles hatte. Keine 100 Meter von der Gaststätte entfernt lag ein Trödelladen ohne Namen, in dessen Schaufenstern verstaubten alte Puppen, Bücher, Ölschinken, Tabakpfeifen oder seltsame Küchengeräte. Öffnungszeiten waren nicht angeschrieben. Noch nie hatte ich jemanden den Laden betreten oder verlassen sehen. Meine Marie hatte mir den Besitzer vorgestellt und sein Nuscheln für mich übersetzt. Mein Boss, Johann, war ein graues Männchen in einem schweren Filzmantel, das ständig die Uhr aus der Westentasche zog, als hätte es wichtige Termine. Für 8 Mark die Stunde öffnete ich nun jeden Vormittag den Laden und sperrte ihn mittags wieder zu. Dann kehrte ich in meine Wirtschaft ein und fuhr nachmittags in die Kunstschule. Ich hatte völlig freie Hand, was das Geschäft betraf. Also putzte ich erst die Scheiben, entstaubte alle Waren und ließ die Tür offen stehen, damit jeder bemerkte, dass es etwas zu kaufen gab. Jeden Sonntag traf ich mich in der Wirtschaft mit Johann und erzählte, was ich verkauft hatte. An jedem Stück hing sein Herz und er schüttelte bei meiner Aufzählung traurig den Kopf. Nichts konnte ich teuer genug verkaufen. Doch über das Geld, das ich ihm aushändigte, war er sehr erfreut. Umgehend zahlte er mich aus und rundete großzügig auf. Zum ersten Mal, seit ich in die große Stadt gezogen war, fühlte ich mich angekommen. Mein Stück Straße war mein Dorf und man kannte mich. Manche nannten mich Sophie, aber für die meisten war ich Maries Dirndl. Der Postbeamte kontrollierte meine Überweisung und Auszahlung nicht mehr, sondern nickte mir nur zu und der Kramer erzählte mir Geschichten von seinem Sohn, der in Berlin Karriere machte und dessen Kinder kein Bayerisch verstanden, genau wie ich. Jeden Mittag kehrte ich ein und jeden Mittag zahlte mein heimlicher Verehrer mir das kleinste Essen des Tages. Gröstl, Fleischpflanzerl, Milzwurst, Schwammerl mit Semmelknödel. Alles unter 5 Mark, aber alles nahrhaft und lecker.
Stammgäste klopften beim Betreten des Gastraums kurz auf jeden Tisch, an dem Bekannte saßen, und nickten kurz. Jede Woche wurde mein Tisch öfter geklopft. Ich löcherte Marie, wer denn nun mein Verehrer war, aber sie erklärte, er hätte sie zum Stillschweigen verpflichtet. Warum er denn so großzügig sei, sich aber niemals vorstelle, fragte ich. Und sie antwortete, er ist sehr, sehr schüchtern. Aber er ist doch verliebt in dich, betonte sie. Im Kopf ging ich die Liste der Männer durch, die ich jeden Mittag in der Wirtschaft traf. Der Herr Rechtsanwalt von gegenüber war es nicht. Der war ja mit Frau Rechtsanwalt verheiratet. Einer der Lehrer vom Lütbold-Gymnasium? Ein Gerber von der Lederfabrik? Einer der Bäcker vom Richard? Der Hausmeister vom Gärtnerplatztheater? Der Bachmeier Beppi persönlich? Der Hansi, der Matthias, der Sepp, der Justus oder vielleicht der Toni, der jeden Tag vom Stadtmuseum hergeradelt kam? Ein Jahr verging und Marie verriet mir nicht den Namen meines Gönners. Nichts als vage Andeutungen und Schulterzucken waren ihr zu entlocken. Als meine zweite Mappe abgelehnt wurde, war ich erleichtert. Mein Zeichnen hatte durch die Aktstudien und die Stillleben, die ich in der Kunstschule übte, Fortschritte gemacht, und ich wollte das nicht gegen das Gestalten von Werbeprospekten oder Geschäftsausstattungen tauschen. Einige meiner Arbeiten hatte ich in die kitschigen Rahmen gesteckt, die ich im Laden gefunden hatte, und zwei hatte ich sogar verkauft. Das Studium hätte mir auch keine Zeit für mein Viertel gelassen, in dem ich heimischer geworden war als jemals in meinem Dorf. Mein Leben hatte hier einen Rhythmus gefunden, genau den Takt, den auch die Stadt schlug. Wer arbeitete, kehrte mittags ein. Alle Läden schlossen beim 12-Uhr-Läuten für das Essen. Alle sperrten abends um 6 Uhr zu. Hier war mein eigenes Leben. Ich hatte eine Heimat, damals, als man noch Zeit hatte. Ich verstand sogar Bayerisch. Eines Tages betrat ich meine Wirtschaft und klopfte und grüßte, wie jeden Tag. Es war so leise. An allen Tischen wurde geflüstert. Keiner begrüßte mich mit einer Frotzelei. Es wurde nicht gelacht. Betreten setzte ich mich auf meinen Stuhl. Statt meiner Marie kam Toni auf mich zu und stellte mein Bier auf den Tisch. Ich fragte, was passiert sei, ob jemand gestorben sei. Er spuckte dreimal symbolisch auf den Boden. Beschrei es nicht, zischte er. Die Marie ist heute nicht gekommen. Nein, das wäre noch nie vorgekommen. Marie verschläft nicht. In 20 Jahren wäre sie nicht einmal krank gewesen. Und selbst wenn, dann hätte sie angerufen. Doch, sie hätte ein Telefon. Der Beppi wäre schon losgegangen, um nach den Rechten zu sehen, aber das wäre lange her. Alle rechneten mit dem Schlimmsten. So ließ er mich sitzen und kümmerte sich allein um die Gäste. Mein Essen hatte er dabei vergessen, aber das konnte ich ihm nicht übel nehmen. Die eine Mark für das Bier ließ ich einfach an meinem Platz liegen. Ich stand auf, da steuerte er gerade in Richtung Küche. »Mein Verehrer war heute wohl nicht da, oder?«, fragte ich. »Du hast einen Verehrer?« Toni war neugierig. »Weißt du das nicht?« Die Marie sagt, mein Verehrer würde für mein Essen hier aufkommen. Das hat sie gesagt? Ja, irgendjemand sei in mich verliebt, aber zu schüchtern, mir Hallo zu sagen. Lustig, oder? Als ob ich einschüchternd wäre. Sophie, schimpfte er, jetzt stell dich nicht so an. Wieder schüttelte er den Kopf. Wer könnte dieser Verehrer sein? Überleg doch mal. Wer ist immer da, wenn du da bist? Alle sind immer da. Weißt du denn, wer es ist? Natürlich weiß ich das. Die Marie hat dir jeden Tag ihr eigenes Mittagessen hingestellt. Was? Die Marie? Aber die Marie ist doch eine Frau. Ach, gut, dass dir das wenigstens aufgefallen ist, höhnte Toni und verschwand in der Küche. Am nächsten Tag sperrte ich den Laden zu und ging nicht quer über die Trambahngleise zur Wirtschaft. Stattdessen stellte ich mich neben die vier großen Bogenfenster und spähte vorsichtig in den Gastraum. Da war sie, die Marie, meine Verehrerin. Nein, heute würde ich einmal auslassen, beschloss ich. Ich sollte mir erst einmal Gedanken machen, wie ich mit dieser Situation umzugehen hatte, sagte ich mir. Ja, das klang erwachsen. Ich ging einmal um den Block, um zur Haustür zu gelangen, ohne an den Fenstern vorbeigehen zu müssen. Ich machte mir Gedanken, viele Gedanken. Ich mochte Marie. Vielleicht liebte ich Marie sogar. Aber auf die Art, wie ich eigentlich meine Mutter lieben sollte. Nicht umsonst war ich für alle hier Maries Mädchen. Nicht Maries Geliebte oder Maries Schätzchen. Also ließ ich noch einen Tag ausfallen. Dann wurden es 3 Tage, dann 4, dann 1 Woche. Am Vormittag hockte ich im Laden, doch kein Kundengespräch war interessant und kein Umsatz freute mich. Selbst als ich beinahe eins meiner Bilder verkauft hätte, blickte ich nervös zur Tür. Was, wenn plötzlich Marie hereinkäme und mich zur Rede stellen würde? Wenn sie eine Entscheidung von mir forderte, was würde ich dann sagen? Also erschien ich auch nicht mehr im Laden. Johann würde das sowieso nicht bemerken. Wahrscheinlich würde es mir nicht mehr übel nehmen, so konnte er seine Schätze wenigstens behalten. Alles wäre für ihn wie im Jahr zuvor. Ab jetzt verließ ich meine Wohnung am Mittag, schlich mich in die Mensa der TU, um dort günstig zu essen und fuhr danach in die Kunstschule. Abends ging ich mit meinen Kommilitoninnen aus und kam erst nach 11 Uhr wieder zurück, wenn die Gaststätte schon geschlossen hatte. Meine 3. Mappe wurde angenommen. Ich suchte mir ein anderes Zimmer und zog um in die Kreitmeierstraße, direkt neben den Glockenlärm von St. Benno. Wenn man möbliert wohnt, kann man einen Umzug mit einer Trambahnfahrt erledigen. Mein Leben normalisierte sich, das Zeichnen gab ich auf. Ich wurde eine unter vielen Gleichaltrigen. Ich lebte in jedem studentischen Rhythmus, wie er in jeder Stadt schlägt, die eine Universität hat. Den Takt, der in der Fraunhofer Straße gespielt wurde, hörte ich nicht mehr. Auf das Studium folgte ein Praktikum, freie Mitarbeit in einer Agentur, ein Stellenangebot in Karlsruhe. Am Tag meiner Abreise kaufte ich einen Strauß Rosen und fuhr mit der Tram noch einmal in die Fraunhofer Straße. Ich nahm allen Mut zusammen und betrat die Gaststätte. Nein, eine Marie arbeite hier schon lange nicht mehr und auch kein Toni. Der Beppi wäre auch nicht da, erklärte mir die Frau hinter der Theke in gestochenem Hochdeutsch. Ich habe meine Marie nie mehr gesehen. Nie habe ich erfahren, warum sie an diesem einen Tag nicht in der Arbeit erschienen ist. Vielleicht war sie einfach beim Zahnarzt und ein dringender Fall kam vorher an die Reihe. Vielleicht hatte sich Franz Josef Strauß eine Krone an seiner Schweinshaxe ausgebissen. Ein winziges Unglück. Vielleicht wäre meine Marie sonst rechtzeitig in die Gaststätte gekommen, hätte mir ihr eigenes Essen hingestellt und mir für den Rest unseres Lebens immer tollere Geschichten vorgeflunkert von einem gut aussehenden, liebevollen, intelligenten und großzügigen Verehrer, der zwar schüchtern war, aber das gesellschaftlich akzeptierte Geschlecht hatte. Vielleicht. Ein Tag. Ein Unglück. Vielleicht hätte ich dann noch eine Heimat.
Thank you.